Einen recht guten Abend wieder zu diesem dritten Abend in unserer Reihe der Ludwig-Hofacker-Abendbibelschule hier in Lustnau zum Thema Unser christlicher Glaube im Spiegel des Islam. Es geht uns ja darum, in dieser Woche unseren christlichen Glauben noch einmal frisch zu sehen, noch einmal neu zu erleben und zu schätzen, indem wir den Vergleich ziehen mit dem, was nachdem der christliche Glaube sich ausgebreitet hat in der damals bekannten Welt und der Islam mit einem Gegenprogramm aufgekommen ist. Wir wissen wahrscheinlich alle, dass der christliche Glaube das gesamte Römische Reich in eine Art Siegeszug erobert hat. In den ersten 100 Jahren der Christenheit unter den römischen Kaisern gab es sehr viele Rückschläge. Es gab Verfolgungen. Christen wurden vor die Löwen geworfen in den Stadien, im Circus Maximus. Sie wurden unter Nero als Fackeln mit Teer und Feder eingeschmiert und haben die Nächte ausgeleuchtet. Sie wurden von Tacitus als Abschaum der Menschheit angesehen. Aber der christliche Glaube hat so eine Anziehungskraft gehabt, dass immer mehr, trotz dieser Verfolgungen, immer mehr Christen geworden sind. Bis zum Jahr 313 gab es schon eine so starke christliche Präsenz im Reich, dass Kaiser Konstantin es nach seiner eigenen Bekehrung wagen konnte, zu sagen, der christliche Glaube ist gleichberechtigt mit allen anderen Religionen. Und es hat nicht lang gedauert, bis mehr als die Hälfte aller Menschen im Römischen Reich vom christlichen Glauben überzeugt waren und sich haben taufen lassen. Die Botschaft von Jesus, dem Erlöser von Sünde, Teufel und Tod, hat die Menschen überzeugt und denen eine ganz neue Freiheit geschenkt. Nachdem die christliche Kirche am Ende des 6. Jahrhunderts, also um 1570, da waren die innerkirchlichen Streitigkeiten über die Lehre so gut wie beigelegt, da kam dann der Islam auf. Als Gegenbewegung die ehemaligen heretischen Christen, die eine Irrlehre vertreten haben aus Sicht des orthodoxen Christentums, haben dort Unterschlupf gefunden und der Islam breitete sich rasend schnell in der südlichen Hälfte des Römischen Reiches aus und im Osten ist der christliche Glaube hinter, was wir heute die Türkei nennen, völlig ausgelöscht worden. Es hatte Christen gegeben bis nach der Hauptstadt Chinas. Ganz Indien hatte von dem christlichen Glauben erfahren. Und heute gibt es nur einen kleinen Rest der Thomas-Christen in Südindien, die sich haben dort halten können, aber vermutlich nur, weil der Islam es bis dorthin nicht schaffte in der Ausdehnung. Und jetzt haben diese zwei Glaubensweisen, diese zwei Glaubensentwürfe eine Art Konkurrenz. Und wir wollen heute Abend sehen, worum es denn geht. Heute Abend ist wahrscheinlich der wichtigste Abend in der ganzen Thematik, weil es in der zweiten Hälfte des zweiten Artikels unseres Glaubensbekenntnisses Darum geht nicht nur, wer Jesus ist, sondern was Jesus für uns tat. Und das wollen wir uns anschauen. Wir haben das altrömische Bekenntnis angeschaut in den früheren Abenden. Ich lese hier die passende Stelle daraus: und an Jesus Christus glauben wir, seinen Sohn, den Eingeborenen, unseren Herrn, der geboren ist aus Heiligem Geist und Maria, der Jungfrau, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt und begraben wurde. Am dritten Tag auferstand von den Toten, aufstieg in den Himmel, zur Rechten des Vaters sitzt. Von dannen er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Diese Kernbotschaft des christlichen Glaubens, die die Menschen völlig frappiert hat in den ersten Jahrhunderten der neuen Zeitrechnung. Diese neue Botschaft, diese Botschaft war: es gibt jemanden, der hat den Tod besiegt. Wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, ist jede Predigt, die in der Apostelgeschichte aufgezeichnet ist, von einem Merkmal gekennzeichnet. Und dieses eine Merkmal ist: Jesus ist auferstanden. Er wurde gekreuzigt, ist für uns gestorben, er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt. Und das gab den Menschen die bisher unbekannte Perspektive, dass es ein Leben nach dem Tod geben könnte. Und so sind Menschen, haben interessiert und gesagt: da will ich mehr hören, heißt es bei Paulus. Die einen haben gesagt, das ist ein Schwätzer. Auferstehung der Toten gibt's nicht, auf dem Areopag in Korinth, Apostelgeschichte 17. Andere haben gesagt, wir wollen noch mehr hören, dass es eine Auferstehung geben kann, ein ewiges Leben. Das ist die Kernbotschaft des altrömischen Bekenntnisses aus der Apostelgeschichte, aus der ersten Zeit. Das ist es in Nutze, was die Menschen erfahren müssen über Jesus Christus. Er hat den Tod besiegt. 170 Jahre später heißt es dann: wir glauben an Jesus Christus, durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist. Also ist Jesus, das mit dem Erlöser kommt noch, aber was vom Gott, dem Vater, im ersten Artikel gesagt wird, dass er Schöpfer des Himmels und der Erde ist und Allherrscher, das wird hier noch verdeutlicht, dass Gott, der Vater, durch den ewigen Logos, durch den Sohn, durch den präexistenten Jesus Christus geschaffen, durch den alles geworden ist. So wie es im Kolosserbrief heißt, durch ihn ist alles geworden und alles wird erhalten durch ihn. Wenn Sie sich mit Physik in der oder auch Chemie in der Schule befasst haben, dann haben Sie wahrscheinlich von Ihrem Lehrer gehört, man kann nicht erklären, wieso die Materie beieinander bleibt. Warum die Moleküle nicht auseinanderfliegen, denn die verschiedenen Kräfte, die Zentrifugalkräfte und die Zentripedalkräfte, die Kräfte, die das auseinanderziehen wollen und die Kräfte, die das alles ineinander ziehen wollen, die sind nicht im Gleichgewicht. Und Stephen Hawking, der wahrscheinlich brillanteste Physiker unserer Tage, der beschäftigt sich gerade mit diesem Thema: was ist die schwache Kraft, die den Ausgleich schafft, damit alles zusammengehalten wird. Die Bibel sagt uns, Christus ist es, der alles zusammenhält. Der schon durch sein Schöpferwort als Logos, als Wort Gottes, alles entstehen ließ, Also Christus, der durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist, der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist. Jesus ist nicht zum Ausflug in diese Welt gekommen. Er ist nicht wie der Minister Potjomkin, der Zarin, aufs Land gefahren, um zu sehen, wie die Bauern leben. Deswegen gibt es potjomkische Dörfer, weil die Leute vorne die Fassade schön hergerichtet haben, damit Potjomkin die Botschaft zurückbringe zur Zarin, es ist alles gut. Nein, Jesus ist nicht gekommen, um nur nach uns zu gucken und zu schauen, sondern wegen unseres Heils ist er herabgeschieden. Das ist die Kernbotschaft des zweiten Teils vom zweiten Artikel unseres Glaubensbekenntnisses. Er hat Fleisch angenommen, weil das notwendig war, um uns zu erlösen. Warum? Weil wie durch ein Mensch die Sünde in die Welt hineingekommen ist, sagt Paulus, muss durch einen Menschen auch Sühne dargebracht werden. Ein Mensch schafft das Problem in die Welt, ein Mensch muss das Problem auch aus der Welt schaffen, allerdings muss das ein sündloser Mensch sein. Und das kann nur einer sein, der als neuer Adam hier in diese Welt kommt und sozusagen uns als Menschheit eine zweite Chance gibt. Er ist Fleisch geworden, er ist Mensch geworden. Gestern Abend die zwei Naturen Jesu Christi, wahrer Mensch und wahrer Gott. Der gelitten hat und am dritten Tage auferstanden ist. Das war nicht ein Scheinleib, der das über sich ergehen ließ. Ich kann mich erinnern in meiner Jugend, wo manche im Jugendkreis gesagt haben, ja, wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich auch das erleiden können. Der hat ja auch viele Wunder verbracht, dann war das für ihn nicht schwer. Da hat man was nicht verstanden. Er hat mit uns in allem gelitten, sagt der Hebräerbrief. Er ist uns in allem gleich, nur dass er ohne Sünde war. Und am dritten Tage auferstanden ist, aufgestiegen ist zum Himmel, kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten. Hier haben wir das, was wir am letzten Abend auch gesehen haben, dass ihm die ganze Herrschaft übertragen wird. Er wird erhöht, zu Rechten des Vaters gesetzt und bekommt die Herrschaft über alles, was ist. Dann mit dem letzten gesamtkirchlichen Bekenntnis, die Kombination aus den Konzilen von Nicäa und Konstantinopel, da heißt es wieder, durch ihn ist alles geschaffen. Und dann wird nochmal präzisiert, was das heißt, dass er zu unserer Erlösung gekommen ist. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Also die Zwei-Naturen-Lehre wird hier noch stärker unterstrichen. Das war notwendig, weil das auch angefochten war. Es gab Leute, die gesagt haben, nee, Jesus war ein ganz gewöhnlicher Mensch wie du und ich. Vielleicht war er ethisch wertvoller in dem, was er gemacht hat. Vielleicht war er gehorsamer als du und ich, aber war in nichts anderem anders wie wir. Wieder andere haben gesagt, nee, Jesus war nur Gott in einem Menschenleib, also als Tarnung, aber mit all den Wundern und so, was er getan hat, da sieht man ja, dass er nicht ein normaler Mensch ist. Und der orthodoxe, rechtgläubige Standpunkt war, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Er lebte in dieser Welt, wie wir es erleben. Er war versucht, genauso wie wir, sogar noch schlimmer vom Teufel zugesetzt, auch dann am Anfang seines Dienstes und am Ende auch in Gethsemane noch richtig deftig. Aber er ist gehorsam geblieben, sagt Philipper 2. Gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Und hier heißt es, er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Nicht nur, dass er gestorben ist, sondern für uns, für dich und mich, ist er gekreuzigt worden. Unter Pontius Pilatus hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Und jetzt schauen wir noch diesen Ausschnitt wieder aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis, das wir ja im Konfirmandenunterricht alle oder in der Schule gelernt haben und im Gottesdienst sprechen. Hier sehen wir links das apostolische Glaubensbekenntnis und rechts, was von dem in den Bekenntnissen des Islam übrig geblieben ist. Es geht ja um den Vergleich. Wie glaubt ein Christ und wie glaubt ein Muslim? Und gerade zu unserem Punkt heute Abend, wo es um die Person Jesu Christi geht. Und es gibt sehr, sehr viel im Koran zur Person Jesu Christi. Viel mehr, viel, viel mehr als zur Person Mohammed kommt im Koran. Hier kommt lediglich, dass er aufgefahren ist in den Himmel und dass er wiederkommen wird. Aber aus welchem Anlass er aufgefahren ist und warum er wiederkommen wird, das wird ganz anders besetzt im Islam. Das schauen wir uns nachher an. Woher kommt denn diese ganze Denkweise in der jungen Kirche, diese Beschäftigung damit, wer Jesus ist und was er für uns bedeutet? Die erste Begegnung, die Jesus hatte mit Menschen, wo er auch im Gespräch mit ihnen war nach seiner Auferstehung, war die Begegnung am Tag nach der Auferstehung mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Lukas 24, 25 bis 27. Und dort lesen wir, und er sprach zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Es geht darum, dass Gott von Anfang an einen Plan hatte, um die Menschheit zu erretten. Wir sind durch den Sündenfall von ihm getrennt. Wir haben das Anrecht auf das Leben verwirkt. Wir haben die Strafe des Todes empfangen für die Sünde, in der wir verstrickt sind. Aber Gott wollte es nicht dabei belassen, sondern er hat einen Heilsweg sich ausgedacht und über Jahrhunderte und Jahrtausende darauf hingearbeitet, dass das auch zustande kommt. Und Jesus fing an bei Mose und den Propheten, das heißt nicht bei der Person Mose, sondern bei den fünf Büchern Mose. Er fing bei Adam an und erklärte den gesamten Heilsplan, den Gott hatte, der mit ihm dann den Klimax, den Höhepunkt erreicht hat. Etwas später im gleichen Kapitel tritt Jesus in den Kreis der Jünger und sagt, sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Der Rückblick, der erklären soll, warum Jesus in diese Welt gekommen ist und warum er leiden musste und warum er sterben musste, nämlich an unsere Stelle als Opfer für unsere Schuld, das sollte einen Ausblick nach vorne in die Zukunft eröffnen für die Jünger, dass sie ihren Auftrag in dieser Welt begreifen. Das heißt, dass wir unseren Auftrag in dieser Welt begreifen, nämlich diesen Jesus, der als Retter der Sünder in diese Welt gekommen ist, auch uns und allen anderen Menschen das neue Leben und die Vergebung schenken will. Jesus, der Erlöser. Nun war es schon zu den Zeiten des Apostels Paulus so, dass das Kreuz nicht überall Jubel ausbrechen ließ. Er spricht vom Ärgernis des Kreuzes, eigentlich vom Skandal des Kreuzes. Wir benutzen Skandal als Sensationsbegriff. Aber was heißt denn ein Skandal? Ein Skandal kommt vom griechischen Skandalon und heißt das Stellhölzchen in einer Falle. Und wenn jemand skandalisiert wird, dann kommt er zu Fall. Irgendwie wird der Trigger ausgelöst und dieses Stellhölzchen rutscht aus der Halterung und die Falle macht zu. Jemand kommt zu Fall. Und das Ärgernis des Kreuzes ist, das Kreuz ist wie das Stellholz in einer Falle. Man hat irgendeinen Stein oder einen Baumstamm oder irgendwas aufgestellt und das ganz fein balanciert, dass ein kleiner Stift alles ist, was es braucht, dass das wegkommt und dann fliegt dieses Gewicht runter und das Tier, das in die Falle läuft, wird erdrückt. Und Paulus will sagen, das Ärgernis des Kreuzes, das Skandal des Kreuzes ist, dass das das Einzige ist, was uns retten kann, solange dieses Kreuz stehen bleibt. Aber sobald jemand dieses Kreuz beseitigen will, da schnappt die Falle zu. Und dann sind wir verloren. Die Muslime haben kein Problem mit Jesus. Viele Muslime lieben Jesus. Viele Muslime beschäftigen sich auch mit Jesus, auch im Koran. Viele Muslime sind Fans von Jesus. Das Problem, das Muslime haben, ist das Kreuz. Das Kreuz ist ein Ärgernis. Zur Zeit des dritten Kalifen, des Kalifen Omar, wurde ein Pakt geschlossen. Omar hat diesen Pakt diktiert, den Christen und Juden in der Ausdehnung des Islamischen Reiches, des Kalifats. Und unter anderem eine von den Kernsätzen dieses Paktes ist, dass Christen keine Kreuze öffentlich zur Schau tragen dürfen. Sie dürfen keine Kreuze an ihre Kirchen nach außen machen. Keine Kreuze auf die Kirchen drauf. Als vor circa 150 Jahren in Pakistan, in Peshawar, in der Stadt, in der ich gelebt habe, die erste Kirche nach einheimischer Bauweise gebaut wurde, alle anderen Kirchen, die Engländer gebaut hatten, die waren so nach europäischem Stil, hauptsächlich englischen Stil, mit Glockenturm und allem drum und dran, so ein neugotischer Baustil. Und als aber die erste Kirche für Konvertiten aus dem Islam, Pashtunen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, da haben sie gesagt, wir wollen eine Kirche, in der wir uns wohlfühlen. Eine Kirche, die so orientalisch aussieht, so ein bisschen wie eine Moschee oder so. Da hat man also eine Kirche mit rundem Kuppel gemacht und mit vier Türmen an den Ecken, also kein Minarett, aber vier Türme. Und das hat allen Leuten gefallen. Als das Bauwerk so gut wie fertig war, Taufbecken zum Untertauchen für Erwachsene war schon drin, denn die Pathanen haben gesagt, Jesus hat die Leute doch, oder Johannes der Täufer hat Jesus und die anderen im Fluss eingetaucht, also wir wollen das auch so, wie er es hatte. Als das alles fertig war, ging ein Arbeiter auf den Dom, auf diesen Kuppel von der Kirche und wollte das Kreuz aufrichten. Ein Passant hat sein Gewehr gezuckt und hat ihn abgeschossen. Ein Kreuz? Nein, das darf auf so einem Bau nicht stehen. Das Ärgernis des Kreuzes, vielleicht haben Sie vor zwei Wochen das in den Medien gesehen und auch die Diskussion dazu. Unser Ratsvorsitzender der EKD und Kardinal Kaspar legten ihre Kreuze ab, als sie auf den Tempelberg gingen. Ihr Amtszeichen, das ist ihr Amtszeichen, das Brustkreuz für einen Bischof und Kardinal, haben sie abgelegt. Und der Großmufti von Jerusalem, der in der Mitte stand, der strahlt wie ein Honigkuchen. Er hat es geschafft, dass diese Christen sich unterordnen und ihre Kreuze ablegen. Die Muslime können mit dem Kreuz nichts anfangen, weil sie sagen, Jesus ist nicht für unsere Sünden gestorben. Er ist gar nicht gestorben. Die orthodoxe islamische Meinung dazu ist, dass Jesus gar nicht gestorben ist, sondern dass er lebendig in den Himmel aufgenommen wurde und dass entweder ein Scheinleib oder Simon von Kyrene an seiner Stelle gekreuzigt wurde und dass die Juden irregeleitet wurden und haben gedacht, sie hätten Jesus gekreuzigt, aber sie hatten einen anderen gekreuzigt. Jesus ist nur ein Mensch, kann nicht erlösen, weil er nicht göttlich ist. In Sure 19, Vers 34 folgende heißt es, solche Art wirklich dies ist Jesus, der Sohn von Maria, um die Wahrheit zu sagen, die sie, das heißt die Ungläubigen unter den Christen, immer noch im Zweifel sind. Es steht Gott nicht an, sich irgendein Kind zuzulegen, gepriesen sei er. Darüber ist er haben. Wenn er eine Sache beschlossen hat, sagt er zu ihr nur sei und dann ist sie. Und Jesus sagte, Gott ist mein und euer Herr dienet ihm. Das ist ein gerader Weg. Aber dann wurden die Gruppen untereinander uneins. Wehe denen, die ungläubig sind. Sie werden einen gewaltigen Tag erleben. Die Sure Maria 19,35. Hier geht es darum, dass Jesus gar nicht in Anspruch stellt nach dem Koran, dass er irgendwie mehr als ein Mensch wäre und schon gar nicht für andere Leute gestorben wäre. Im zweiten Teil wollen wir noch kurz einen Blick darauf werfen, wie die Muslime und der Koran denn Jesus selbst ansehen. Und anstelle, dass ich Ihnen 50 Stellen aus dem Koran vortrage, habe ich beschlossen, Muslime selber zu Wort kommen zu lassen in ihrer Zusammenfassung. Ich habe aus dem Internet eine Darstellung von einem wohl Ahmadiyya-Muslim, ich werde es dann erklären, woran man das sehen kann, ein Qaidiani, und der fasst das so zusammen. Zu seinem Namen sagt er, sein Name ist Messias, Jesus, Sohn Marias. Jesus, erstens, ist Isa, arabisch für Jesus. Zweitens, Messias, ein Heiler und jemand, der viel reist, aus dem arabischen Saha bzw. Sayahat. Wir haben ein anderes Verständnis von Messias. Messias kommt von Mashiach, von dem Gesalbten. Der Muslim sagt, das ist der Salber, der Salbe verwendet, um Kranke zu heilen, eine Art Arzt. Sohn Marias, nicht Sohn Gottes und zugleich eine besondere Würdigung von Maria. Maria genießt eine hohe Stellung im Islam. Ich habe gestern Abend gesagt, dass viele Frauen und Mädchen im Raum des Islam Maryam heißen. Maria. Zu seiner Geburt sagt dieser Muslim, er ist geboren in einer Oase auf dem Weg nach Ägypten und zitiert dazu Sure 19,22, sie wurde schwanger und zog sich mit ihm an einen fernen Ort zurück. Und seine Bemerkung dazu, damals galt der Ausdruck ferner Ort auch als Synonym oder Deckname für Ägypten. Die Geburt und Jahreszeit der Geburt nach dem Islam. Jesus wurde zu einer Zeit geboren, zu der Datteln reif sind, also im Spätsommer. Warum? Sure 19, 23 bis 25, das ist übrigens aus der Sure Maria oder Mariam. Und die Wehen der Geburt trieben sie, nämlich Maria, zum Stamm einer Palme. Sie rief voller Schmerzen, oh, wäre ich doch gestorben und wäre ganz und gar vergessen. Da sagte ihr eine Stimme, betrübe dich nicht, dein Herr hat dir ein Bächlein fließen lassen. Schüttle den Stamm der Palme gegen dich, sie wird frische, reife Datteln auf dich fallen lassen. Ob das unbedingt das ist, was eine Frau in den schrecklichen Presswehen will, noch was essen, das, ohne eine Frau zu sein, aber als Vater weiß ich nicht, ob Frauen da mitempfinden können, dass das jetzt ein besonderer Trost für die Maria in ihren großen Schmerz gewesen sein soll. Was das für Kräfte gewesen sein mögen, die sie aufgebracht hat, wer eine Dattelpalme gesehen hat, der weiß, dass der Stamm sich durch nichts, aber auch gar nichts bewegen lässt. Das sind richtig robuste, solide Stämme, die außerdem noch stachelig sind bis unten hin durch die abgeschnittenen Blätter. Jesus, sein Stammbaum und Familie. Marias Mutter gehörte zum Stamm von Imran, wie auch die Mutter von Moses und Aaron. Über die Geburt von Maria sagt der Koran, eine Frau aus dem Stamm von Imran sprach, mein Herr, ich habe deinem Dienst geweiht, was in meinem Schoß ist. Im Koran wird Maria bezeichnet als erstens Schwester von Aaron, 19,28, Hinweis auf die Abstammung von Aaron, dem Bruder von Moses, wird hier gesagt. Wenn Sie das mal lesen im Koran, dann werden Sie nicht verstehen, wie das zusammenpassen soll. Maria ist immerhin mindestens 1400 Jahre später, als Aaron geboren, wie die als, also in zwei Versen hintereinander vorkommen können, das begreift man nicht. Zweitens, Tochter von Imran, 66:12, ein Hinweis auf ihre Zugehörigkeit zu der Familie von Imran. Daraus erfahren wir in der Bibel, oder darüber erfahren wir in der Bibel nichts. Drittens, sie ist eine Frau, die ihren Anstand und ihre Tugendhaftigkeit bewahrte. Hier ist etwas von der katholischen Lehre vom unbefleckten Empfängnis übergegangen in die islamische Tradition. Jesus, seine Bildung, eigentlich hat er geschrieben Ausbildung. Jesus war nicht nur ein Kenner der Tora und des Evangeliums, sondern auch auf anderen Gebieten ein weiser Gelehrter. Er ist viel gereist, wodurch er sich Wissen über die Heilkunst und über Naturwissenschaften angeeignet hat. Das geht nicht nur aus seinem Titel Messias hervor, sondern auch aus dem folgenden Vers im Koran. Und er, nämlich Gott, wird ihm die Kunst des Schreibens und Lesens lehren und Weisheit gewähren und das Wissen über Tora und Evangelium zukommen lassen. Sure 3, 48 und 510. Wir erinnern uns, der Name Messias wird bei manchen Muslimen so erklärt, das heißt, es ist ein Reisender. Gerade die Ahmadiyya, die auch Qaidiani genannt werden, in Pakistan vor allen Dingen, wo sie ihr Stammland haben, die und nicht anerkannt werden von der Mehrheitsgesellschaft als Muslime, deswegen verfolgt werden, und viele von denen sind bei uns, die erste Flüchtlingswelle von Muslimen bei uns waren Qadianis vor etwa 100 Jahren. Und die sagen, Jesus ist bis zum Hindukusch und zur Himalaya gereist. Er war ja der Reisender und hat dort in der Nähe von Srinagar in Kaschmir eine Frau geheiratet, Kinder bekommen und ist gestorben, und die haben auch dort ein Jesusgrab, wo er angeblich beerdigt sein soll, wo die Ahmadiyya-Muslime auch Pilgerfahrten hinmachen, um sein Grab dort oder sein Andenken zu ehren. In den beiden Versen ist nicht nur die Rede von religiösem Wissen, schreibt er weiter, sonst wäre es ausreichend zu sagen, Wissen über Tora und Evangelium, sondern auch über sonstiges Wissen. Jesus beherrschte auch die damalige Heilkunst. Es ist deshalb kein Wunder, wenn er die Blinden und Tauben und die Lahmen heilte. Er tat das sowohl im spirituellen als auch im physischen Sinn. Der Koran spricht nirgends von durch Jesus vollbrachten Wundern. Daran erkennt man spätestens, dass derjenige, der das ins Internet gestellt hat, sich im Koran nicht auskennt, denn der Koran ist voll von Hinweisen davon, dass Jesus Wunder getan hat. Das ist eine bewusste, entweder ist er nicht in Kenntnis der Dinge, was ich eigentlich nicht glauben kann, eher ist es eine bewusste Fälschung der koranischen Aussagen in der Darstellung uns gegenüber, damit man einen Vorteil hat, argumentativ, ja, Jesus hat ja gar keine Wunder getan, deswegen ist er auch nichts Besonderes, außer dass er ein Prophet ist. Jesus ist ein Empfänger göttlicher Offenbarungen, das kommt immer wieder im Koran vor. Jesus war, wie jeder andere Prophet auch, ein Empfänger göttlicher Offenbarungen. Sure 510 wurde schon darauf hingewiesen, O Jesus, Sohn der Maria, gedenke meiner Gnade gegen dich und gegen deine Mutter und wie ich dich stärkte mit der heiligen Offenbarung. Und in Sure 4, die Frauen, 163 folgende, wir haben dir Offenbarungen eingegeben, ebenso wie früher dem Noah und den Propheten nach ihm, Abraham, wörtlich, und wir haben dem Abraham Offenbarungen eingegeben, Ismael, Isaak, Jakob und den Stämmen Israels, Jesus, Hiob, Jonas, Aaron und Salomo. Und dem David haben wir einen Psalter gegeben. Es ist interessant, dass der Koran überhaupt keinen Wert legt auf eine historische Anordnung der Namen, sondern es geht kunterbunt durcheinander. Jesus vor Hiob und Jona und Aaron und Salomo. Dann Jesus, Gesandter Gottes für die Kinder Israels. Das ist eine Besonderheit der islamischen Denkweise, dass sie sagen, die Propheten sind alle zu ihren eigenen Völkern gesandt worden. Nach der islamischen Vorstellung der Theologen gab es viele, viele Propheten und auch Buchoffenbarungen noch vor der Tora, also zur Zeit Seths, also einer der drei Kinder Noahs, seien 100 Bücher schon offenbart worden, aber Allah habe diese Offenbarungen wieder in den Himmel aufgenommen, so dass wir nicht mehr wissen, was darin gestanden sei. Jedes Volk sein Prophet, Jesus sei zu den Kindern Israels geschickt. Wir denken auch daran, dass Jesus der syrophönizischen Frau sagt, ich bin gesandt zu den Kindern Israels. Ja, das hat Anklang gefunden. Da wird es noch ausgebaut, dass sie sagen, Mohammed war der Prophet für die Araber. Erst nachdem das Großislamische Reich entstanden war, hat man dann gesagt, ja, aber das als Übergang für die ganze Welt. In Sura 5,72 heißt es, Jesus war ein Gesandter Gottes für die Israeliten in Erfüllung der Prophezeiungen, die in der Tora standen. Er hatte keinen universellen Auftrag. Er sollte den Israeliten Dinge erlauben, die sie sich selbst als Verbote auferlegt hatten, und er sollte sie von Neuem spirituell beleben. Er predigte zu ihnen, indem er sehr viel von der Bildsprache Gebrauch machte. Und wir entsandten ihn als einen Gesandten zu den Kindern Israels, Sura 3,49, vergleiche auch 5,46. Der Messias sagte, O ihr Kinder Israel, betet Allah an, meinen Herrn und euren Herrn. 5,72. Hier der Versuch, die ganze Verkündigung Jesu darauf zu reduzieren, dass er die Menschen von manchem lästigen Gesetz befreien wollte. Ferner heißt es, Jesus sei Diener Gottes und Mensch. Er, Jesus, sprach, ich bin ein Diener Gottes. Er, Allah, hat mir das Buch, das Evangelium gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und er hat mich gesegnet, wo immer ich sein mag. Und er befahl, mir das Gebet zu verrichten, nämlich hier das islamische Gebet, das rituelle Gebet, und Almosen zu geben, solange ich lebe. Er machte mich gehorsam gegenüber meiner Mutter. Er hat mich nicht arrogant und anmaßend gemacht. Friede war über mir an dem Tag, als ich geboren wurde, und wird an dem Tag sein, an dem ich sterben werde. Hier ganz besonders herausgepickt dieser Vers, weil es auf den Tod Jesu geht. Ich sagte, die orthodoxen Muslime glauben, dass Jesus lebendig in den Himmel aufgenommen wurde und erst sterben wird, nachdem er zurückgekommen ist, das islamische Weltreich aufgerichtet hat, geheiratet, Kinder bekommen hat, dann wird er lebenssatt und froh sterben und ins Paradies aufgenommen werden. Das ist die orthodoxe Vorstellung. Aber die Qadiani legen diesen Vers so aus, dass sein Tod zu der Zeit gewesen sein muss, als er hier in dieser Welt sich aufhielt. Jesus sei nicht Sohn Gottes. O ihr Volk der Schrift, nämlich Christen, übertreibt nicht in eurem Glauben und sagt von Allah nichts als die Wahrheit. Der Messias, Jesus, Sohn der Maria, war nur ein Gesandter Allahs und sein Wort, sein Versprechen, das er Maria gegeben hatte, und ein Akt der Gnade oder Barmherzigkeit von ihm. Glaubet also an Allah und seine Gesandten und sagt nicht drei. Lasst ab, das ist besser für euch. Allah ist nur ein einziger Gott. Fern ist es von seiner Heiligkeit, dass er seinen Sohn, dass er einen Sohn haben sollte. Sein ist, was in den Himmeln und auf Erden und Allah genügt, als Beschützer. 4.171 und dann noch 1935 dazu. Es ziemt Allah nicht, sich einen Sohn zuzugesellen. Heilig ist er. Dann zum Versuch der Juden, Jesu am Kreuz zu töten. Er sei ja nicht am Kreuz gestorben, nach muslimischer Vorstellung. Und sie, seine Verfolger, planten, ihn zu töten, und Allah plante, ihn zu retten. Und Allah ist der beste Planer. Das ist eine abgeschwächte Übersetzung. Eigentlich heißt es, die schmiedeten Ränke, und Allah ist der beste Ränkenschmied. Jesus, seine Rettung vom Tod am Kreuz, heißt es in 457, es gelang ihnen nicht, ihn, Jesus, umzubringen oder durch Kreuzigung seinen Tod herbeizuführen. Jesus sei nicht gestorben, sondern Jesus seine Zuflucht an einen sicheren Ort, müsste heißen an einen sicheren Ort, glaube ich, nach der versuchten Kreuzigung und der Rettung durch Freunde blieb Jesus nicht anders übrig, als auszuwandern. Er verließ Palästina und fand Zuflucht an einem sicheren Ort, wie der Koran beschreibt, einen Ort, der zum Verweilen einlädt. 23,50, und wir gaben ihnen Jesus und seiner Mutter Zuflucht auf einer Anhöhe mit grünen Tälern und frischen Quellen, die zum Verweilen einlädt, und daraus leiten die Kaidiani ab, dass das im Himalaya war, auf der Höhe, in grünen Tälern des Kaschmir. Jesus stirbt im hohen Alter einen natürlichen Tod. Das ist jetzt Sonderlehre der Ahmedias. Die versuchte Kreuzigung war eine kurze Episode in seinem Leben. Laut Koran bekommt Maria noch vor der Empfängnis die gute Botschaft, dass ihr zukünftiger Sohn Jesus ein hohes Alter erreichen wird. Herr Jesus wird zu den Menschen sprechen in jungen Jahren und auch im hohen Alter. 3,46 und 3,55, als Jesus bereits wusste, dass seine Gegner ihm nach dem Leben trachteten, erhält er eine Offenbarung mit folgenden Versprechen. O Jesus, ich werde dich eines natürlichen Todes sterben lassen. In der Sure Die Kuh, Sure 2, Vers 8 und Aja 87 folgende heißt es, wir haben doch seinerzeit dem Mose die Schrift gegeben und nach ihm die weiteren Gesandten folgen lassen, und wir haben Jesus, dem Sohn der Maria, die klaren Beweise gegeben und ihn mit dem Heiligen Geist gestärkt. Aber waret ihr Juden denn nicht jedes Mal, wenn ein Gesandter euch etwas überbrachte, was nicht nach eurem Sinn war, hochmütig und erklärtet ihn für lügnerisch oder brachtet ihn um? Hier ist es seltsam, da ist jetzt die Erklärung widersprüchlich, denn hier sieht es so aus, wie wenn er doch gestorben wäre. Aber es wird eben so erklärt, dass sie es versuchten, aber es nicht geklappt hat. Ich überspringe jetzt noch einige Stellen der Zeit wegen und komme zum Fazit. Wenn wir mit Muslimen über den Glauben reden, vor allen Dingen über Jesus Christus reden, dann sollen wir nicht uns darüber streiten, welches Buch Recht hat. Das führt nirgendwo hin. Der Muslim glaubt, dass der Koran irrtumsfrei ist. Wir glauben, dass die Bibel uns die wahrhaftige Botschaft gibt und dass wir uns darauf verlassen können. Ich habe es noch nie erlebt, dass durch solche argumentative Gespräche ein Moslem sich überzeugen ließ. Was wir tun sollten, ist nicht über Jesus reden, sondern von Jesus reden. Was haben wir mit Jesus erlebt? Was bedeutet er in unserem Leben? Wie haben wir die Kraft, seine Auferstehung in unserem Leben erfahren dürfen? Wie haben wir das erlebt, dass er lebt? Wie haben wir es erlebt, dass er lebt? Darum geht es. Und dieses Zeugnis, das macht Muslime betroffen. Denn sie haben keine Hoffnung. Sie haben keinen Erlöser, der für ihre Schuld bezahlt hat. Sie haben nur die Möglichkeit, dass Allah vielleicht ihre Sünden vergibt. Das heißt ja, Allah vergibt Sünden, aber es heißt an fast 20 Stellen im Koran, vielleicht wird er euch barmherzig sein. Vielleicht wird er eure Sünden vergeben. Der Muslim kann sich auf niemanden beziehen, sondern er muss einfach damit rechnen, entweder hat es gelangt oder es hat nicht gelangt. Und wenn Sie das hören, wie ein Mensch zum inneren Frieden kommt und eine Freiheit, eine Befreiung in seinem Leben erlebt, dass er keine Angst vor dem Tod hat, vor dem, was nach dem Tod kommt, dass für uns das Sterben ein Heimkommen in des Vaters Reich ist, dass wir, dass Jesus für uns eine Stelle bereitet, eine Stätte, wo wir Aufnahme finden können, dass es eine Wohnung für mich im Himmel gibt und dass ich das jetzt schon wissen darf, weil ich ein Kind Gottes bin und der Geist meinem Geist bezeugt, dass ich ein Kind Gottes bin. Das sind die Dinge, die einem Muslim helfen können, über die ganzen Vorbehalte hinwegzukommen. Er weiß, was der Islam ihm lehrt, und er muss das aber zusammenbringen mit dem, was wir leben. Und nicht immer, aber manchmal ist das Zeugnis aus dem Leben doch stärker als das, was ein Muslim für sich so als wahr erkannt haben will. Lasst uns die Hände falten zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Erlösungswerk. Wir danken dir, dass du es dich hast wirklich kosten lassen, deine göttliche Herrlichkeit ein für alle Mal zu verlassen, um Menschengestalt anzunehmen, als Mensch unter uns zu leben, die Leiden unserer menschlichen Existenz mit uns zu teilen und auch im Gehorsam den Weg ans Kreuz zu gehen, wo du unsere ganze Sündenlast ans Holz hinaufgetragen hast. Wir danken dir, dass du diesen Gehorsam aufgebracht hast und dem Vater gesagt hast, Vater, wenn es dein Wille ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für dieses Opfer, das du gebracht hast und das du uns frei gemacht hast von allen Anschuldigungen, dass wir nicht mehr verdammt werden können, weil du uns die Vergebung ausgesprochen hast. Wir danken dir dafür und bitten dich, hilf, dass wir in unserem bescheidenen Umfeld, in den Möglichkeiten, die wir haben, das auch als Zeugnis leben, dass Menschen das erkennen und erfahren, dass wir Erlöste sind. Amen.